In einer Kirche findet eine Kindertaufe statt. Und als die betroffene Familie inklusive des älteren Bruders, des kleinen Täuflings, im Auto wieder sitzen und nach Hause fahren, da fängt dieser Bruder an zu weinen im Auto. Und dann sagt der Vater, was ist denn los? Warum weinst du denn? Ja, sagt der kleine Kevin, der Pastor hat doch gesagt, wir sollten in einer christlichen Familie aufwachsen, aber ich will doch bei euch bleiben. Um genau diese Frage geht es im Kolosserbrief. Was macht eigentlich Christsein wirklich aus? Macht Christsein sozusagen, sind das äußere Handlungen? Oder, so wie es der Kolosserbrief beschreibt, hat es etwas mit einer Lebensrevolution, mit etwas zu tun, was sich in unserem Herzen ganz tief gräbt und nachhaltig verändert? Und wenn wir in den Kolosserbrief reinschauen, wir gucken uns heute aus dem ersten Kapitel, Verse 15 bis 29, gemeinsam an, dann merken wir, dass es Paulus nicht darum geht, so ein theoretisches Konstrukt vor unsere Augen zu stellen und zu sagen, also so sieht das in der Theorie aus, sondern letztlich so, wie wir diesen Gottesdienst auch begonnen haben, er redet über Jesus und wie unvergleichlich Jesus ist und sagt dann, das Geheimnis ist, dass dieser Christus, von dem ich gerade geredet habe, in euren Herzen einzieht. Christus in euch, das ist die Dynamik eures Lebens. Wir machen das in diesem Gottesdienst so, dass wir die Predigt in zwei Teilen haben und dazwischen werden wir auch noch mal Zeit haben, um mit Liedern Gott zu ehren. Und nun gucken wir uns zunächst einmal aus dem genannten Kapitel Kolosser 1 die Verse 15 bis 23 an. Und wer im ersten Gottesdienst in diesem Jahr schon da war, der hat diesen Text mindestens schon einmal gehört. Aber ich glaube, es ist ein ganz besonderer Text. Das macht nichts, wenn man den häufig liest oder hört. Und er wird in der damaligen Zeit, als Paulus diesen Brief schreibt, auch schon ein Lied wahrscheinlich gewesen sein. Ein Lied, das in den Gemeinden bekannt war. Ich lese ab Vers 15. Jesus Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn alles mit sich versöhnte. Es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Soweit einmal. Das waren die Verse 15 bis 20. Und der erste Gedanke, der hier erscheint in diesem Text, ist Jesus vor Augen zu stellen. Jesus vor euch, die Nummer eins. Jesus vor euch, die Nummer eins. Paulus hat es, wenn er an die Kolosser schreibt, mit Christen zu tun, die in einer ganz komplexen Welt zu Hause sind, jede Menge Konzepte sehen, wie man das Leben am besten meistern kann und damit unserer Welt nicht unähnlich, meine ich. Ihnen stand immer vor Augen, dass ihre Zeitgenossen alle möglichen Ideen haben, wie kann man das Leben meistern, dass es gelingt. Ganz viele positive Bemühungen, ganz viele Heilsangebote, dieses solltest du tun, dieses halten, das beachten und dann geht es dir gut in deinem Leben, dann gelingt dein Leben. Und darum sind die Leute im Kolosseum manchmal verunsichert und fragen sich ja, was gilt eigentlich und was hat eigentlich Jesus darin zu suchen? Hat Jesus was mit der komplexen Welt zu tun, in der ich lebe? Ja sicher, ich vertraue ihm, ich nenne mich Christ, ich vertraue ihm mein Leben an. Aber ist Jesus eigentlich in jedem Teilbereich meines Lebens kompetent? Kennt er sich auch mit Autos aus und mit Mikrowellen? Und versteht er finanzielle Probleme? Hat er Ahnung von Anlagekonzepten und was meinen Alltag so bestimmt? Und da sagt Paulus, ja, ich werde euch das erstmal vor Augen malen, wie Jesus wirklich ist. Und Paulus beschreibt, das haben Sie gerade gehört, dass Jesus Christus Anfang und Ende der Welt ist. Das bedeutet, dass er die Welt in ihrer ganzen Komplexität versteht und erkennt. Und wir wollen uns das mal zusammen so vor Augen führen. Ich lade Sie ein, dass Sie sozusagen sich jetzt so auf eine gedankliche Reise mit mir machen. Eine ganz kleine gedankliche Reise. Versuchen Sie mal, so weit wie möglich in die Vergangenheit zurückzudenken, wie Sie es können. Ja, also zunächst mal Ihre Kindheit, dann darüber hinaus die Generationen, die vor Ihnen gelebt haben. Dann gehen Sie noch weiter zurück in der Geschichte. Gehen Sie noch weiter zurück bis an den Ursprung, als diese Erde geschaffen wurde. Und Paulus sagt, davor, noch vor diesem ersten Moment, den Sie denken können, davor ist Jesus schon gewesen. Er war schon da und hat das gesehen, als diese Erde geschaffen wurde und hatte dort schon seine Hand im Spiel. Dann denken Sie jetzt einmal an die Mächtigen dieser Erde, die manchmal auf solchen Gipfeln, die G8-Gipfel oder anderen, versammelt sind und dann in einem großen Strandkorb sitzen oder welches Bild auch immer Sie da vor Augen haben. Und denken Sie an die Mächtigen dieser Erde, die mächtigsten Männer und Frauen, die wir zurzeit hier haben. Und dieser Text sagt uns, darüber steht Jesus Christus mit uneingeschränkter Macht. Und jetzt bitte ich Sie, an die geistige Welt zu denken, die uns umgibt. Denken Sie an Dämonen und an Engel. Die Bibel berichtet uns davon, dass wir von einer geistigen Welt umgeben sind, einer geistigen Welt von Engeln und Dämonen. Und wenn Sie an diese Welt denken, dann sagt uns dieser Text auch darin, es gibt einen Namen, der alle Dämonen und alle Engel zum Verstummen bringt. Sie dienen ihm und sie weichen vor ihm zurück, vor dem Namen Jesus. So bezeugen es uns die Evangelien und so sagt es Paulus hier auch. Es gibt keine Herrschaft auf der Erde und auch nicht zwischen Himmel und Erde, die seiner Macht etwas entgegensetzen kann. Und jetzt versuchen Sie mal, so weit wie möglich in die Zukunft zu denken, wie Sie sich das so vorstellen können. So weit wie möglich, vielleicht sind Sie ja Science-Fiction-Fan, dann können Sie sich das ja ausmalen, wie Sie sich so die Welt vorstellen, je nachdem, wie lange sie noch besteht, das wissen wir ja nicht. Aber egal, wie weit Sie mit Ihren Gedanken gehen können und sich etwas vorstellen können, am Ende steht Jesus schon da. Am Ende dieser Welt, am Ende der Zeit steht Jesus. So beschreibt Paulus Jesus Christus. Und dann sagt er, das ist noch nicht mal alles, dass Jesus Anfang und Ende ist, sondern er ist auch Bestand dieser Welt. Das heißt, in seinem Namen ist nicht nur alles geschaffen, sondern es lebt auch durch ihn. Es lebt, diese Welt lebt durch den Namen Jesus. Und das wird hier in diesem Text so ausgedrückt, alles ist durch Jesus und zu ihm hin geschaffen. Dass es durch ihn geschaffen ist, das können wir uns noch vorstellen. Jesus war an der Schöpfung beteiligt, weil er Gott ist und darum ist er Mitschöpfer dieser Welt. Das bedeutet, dass alles durch ihn geschaffen ist. Aber dann steht hier auch, dass es zu ihm hingeschaffen ist. Es ist zu Jesus Christus hingeschaffen. Das bedeutet, dass die Sterne des Universums sozusagen für Jesus ihre Kreise und ihre Umlaufbahnen ziehen. Und Sie können sich ja vorstellen, dass es Blumen gibt, die nie ein Mensch zu sehen bekommt. Und dieser Text sagt uns, dass Jesus sich an ihnen freut. Dass sie diese Welt nicht nur für Jesus, nicht nur für den Menschen, sondern auch zu Jesus hin geschaffen ist. Es gibt Tiere, da haben wir Menschen Jahrtausende gebraucht, um sie überhaupt zu entdecken auf unserem Planeten, obwohl wir den gleichen Planeten mit ihnen teilen. Ja, und was war mit diesen Tieren, bevor der Mensch sie entdeckte und Zeit hatte, über sie zu staunen, wie sie geschaffen sind? Jesus hat sich an ihnen gefreut. Das sagt dieser Text. Sie sind zu ihm hin geschaffen. Manchmal haben Menschen versucht, das noch näher zu verstehen. Was bedeutet das, dass Christus an der Schöpfung und an der Erschaffung dieser Welt beteiligt ist? Und dann haben sie darüber nachgedacht, ob das vielleicht, wenn es am Anfang der Bibel heißt, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, dass mit diesem im Anfang Jesus Christus gemeint ist. Aber wirklich vorstellen können wir uns das nicht, glaube ich. Aber unüberhörbar in diesem Text ist diese klare Aussage, Christus ist wichtiger und größer als alles, was sich zwischen Himmel und Erde abspielt. Und was ist an Jesus so besonders? Das wird in diesem Vers 19 hier ausgedrückt. Die ganze Fülle Gottes wohnt in Jesus Christus. Die ganze Fülle Gottes wohnt in Jesus Christus. Und wenn wir uns das anschauen, wie Jesus gelebt hat, das hat uns Gott ja sozusagen vor Augen gemalt, damit wir uns das anschauen können, uns das vorstellen können. Darum wurde Gott unter anderem Mensch, damit wir auf ihn schauen können und das in den Evangelien nachlesen können und sagen können, ach, so muss ich mir letztlich Gott vorstellen. Gibt uns ein Bild davon, wie Gott selber ist. Und wenn das davon heißt, dass die ganze Fülle Gottes in ihm wohnte, dann schauen wir auf so etwas wie, dass er Brot und Wein geschaffen hat. Dass er von Aussatz, von Blindheit gesund gemacht hat, geheilt hat. Dass er von Tod befreit hat. Dass er von Bindungen des Teufels frei gemacht hat. Und dass vor ihm Wind und Wellen, also die Naturgewalten, verstummen. Und dann wird von ihm gesagt, diesem Text, dass er Haupt der Gemeinde ist, also sozusagen Chef der Gemeinde, so ist das hier ausgedrückt. Und da fragt man sich ja so ein bisschen, was hat das hier zu suchen? Und Paulus sagt, das ist ganz wesentlich, wenn wir davon reden, dass die ganze Fülle Gottes in Jesus Christus wohnt, dann ist es auch wichtig zu sehen, dass er der Erste ist, der sich auch Gemeinde erdachte. Sie ist entstanden dadurch, dass Jesus Christus den Anfang machte, die Versöhnung suchte zwischen Gott und Mensch und sie wiederherstellte. Und es war darin seine Absicht, so sagt das dieser Text, eine neue Einheit herzustellen, eine neue Art von Gemeinschaft herzustellen. Das heißt, wenn er sagt, hier ist Jesus auch der Anfang und er ist gleichzeitig das Haupt, der Chef der Gemeinde, dann bedeutet das, das war nicht eine menschliche Idee. Es lag nicht in menschlicher Absicht, einen Verein zu gründen und dann haben sie sich Jesus sozusagen als ersten Vorsitzenden gewählt. Sondern Jesus war der Startpunkt der Gemeinde und die Gemeinde lebt durch ihn. Und darum steht Gemeinde, steht und fällt sie mit ihrer Verbindung zu Jesus Christus. Sie steht und fällt damit, dass wir wissen, wir sind zusammengestellt als Menschen, die in Jesus Christus Versöhnung haben und die an Jesus festhalten. Und das allein schweißt uns zusammen und bringt uns zu einer Gemeinschaft zusammen. Nichts anderes. Ich bekomme manchmal E-Mails, unter denen steht dann zum Beispiel in Jesus verbunden, so als Gruß. Da steht da nicht mit freundlichem Gruß drunter oder da steht gemeinsam in seinem Dienst. Oder einfach nur in Jesus. Und das sind manchmal Leute, die habe ich noch nie gesehen, geschweige denn den Namen gehört. Und trotzdem, wenn die sowas schreiben, dann weiß ich, das sind Menschen, die sind mit mir verbunden, allein dadurch, dass sie auch zu Jesus gehören. Das finde ich wunderschön. Das ist an Jesus so besonders, dass in ihm die ganze Fülle Gottes wohnt, dass er Anfang und Ende und Bestand dieser Welt ist, und dass er Anfang und Chef der Gemeinde ist. Ich lese Kolosser 1, Vers 21 bis 23. Auch euch, die ihr einst fremd und feindlich gesinnt wart in bösen Werken, hat er nun versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes, damit er euch heilig und untadelig und makellos vor sein Angesicht stelle. Wenn ihr nur bleibt im Glauben und gegründet und fest und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt und das gepredigt ist allen Geschöpfen unter dem Himmel, sein Diener bin ich, Paulus, geworden. Unter dem Thema Jesus für euch, das Fundament, schauen wir uns an, wie Paulus jetzt erklärt, worauf unser Leben, was wir in Christus führen können, worauf das basiert, wie das Fundament aussieht. Und dazu erklärt Paulus zunächst, wie sieht ein Leben ohne Gott aus, aus Gottes Perspektive. Hier geht es also nicht darum, ist ein Mensch sozusagen, lebt er moralisch ein gutes Leben oder nicht, sondern hier geht es darum, wie sieht Gott einen Menschen ohne Jesus Christus. Und die Antwort finden wir im Text hier, fremd, also entfremdet, Gott entfremdet, so beschreibt Paulus einen Menschen, so beschreibt die Bibel einen Menschen, der ohne Christus lebt, feindselig in Gedanken und Taten, feindselig gegenüber Gott, ob offen oder versteckt. Das heißt, die Bibel schmeichelt uns zunächst einmal nicht, wenn sie anspricht, wie unsere Natur ist. Sie sieht uns zunächst einmal als Menschen, die schuldig sind. Die Bibel sieht uns negativ, so könnte man das sagen. Sie sieht auf uns, oder Gott sieht auf uns, wenn er uns in unserer Entfremdung ohne Christus sieht, wie wir auf ganz fassungslos vielleicht auf Menschen blicken, die ihre Kinder vernachlässigen. Wo wir denken, das kann doch irgendwie gar nicht sein. Diese Menschen leben an ihrer Berufung vorbei. Und so in etwa müssen wir uns vorstellen, wenn Gott auf einen Menschen sieht, der ohne Christus lebt, dass er nicht unbedingt von sich aus weiß, dass er Gott feindselig gesonnen ist, sondern dass er Gott entfremdet ist, dass er gar nicht weiß, dass Gott für ihn sorgen will. Denn fremd geworden ist ja etwas Vertrautes. Und so ist das auch in der Beziehung zu Gott. Fremd dem Schöpfer geworden, fremd dem Vater. So sieht Gott uns ohne Christus. Und dann sagt Paulus, um sozusagen den Gegensatz jetzt aufzuzeigen, wie sieht Gott uns mit Christus? Und das erklärt er, dass er uns versöhnt hat, damit wir heilig und vollkommen und gerettet sind. Also hier steht heilig, untadelig und makellos. Das bedeutet, wenn ein Mensch sich Christus anvertraut, Christus in sein Leben hineinbittet, dann vollzieht sich von einem Augenblick auf den anderen ein enormer Wechsel, den man sozusagen als Mensch gar nicht unmittelbar mitbekommt, sondern den vor allen Dingen Gott sieht. Gott sagt, vorher entfremdet, Gott nicht vertraut und feindselig und nun plötzlich heilig, vollkommen, ein geretteter Mensch. Wenn wir das vergleichen wollen mit einem menschlichen Bild, dann würden wir sagen, das ist in etwa so, wie wenn ein Kind zu seinen Adoptiveltern kommt und von ihnen angenommen wird. Von einem Moment auf den anderen verändert sich alles. Der Nachname, die Besitzverhältnisse, die Stellung in der Familie, all das verändert sich von einem Augenblick auf den anderen. Aber wir merken bei diesem Beispiel, dass diese Veränderung der Stellung sozusagen eigentlich nur der Startpunkt ist für ein gemeinsames Leben. Wenn wir sozusagen dabei stehen bleiben, dass wir sagen, na ja, gut, wir sind jetzt vor Gott gerecht gemacht, gerettet und gut und damit hat sich's, dann ist das so, als würden wir sagen, ja, den Startpunkt haben wir genommen, den Startschuss gehört und uns dabei ausgeruht oder gesagt, na ja, das ist dann schon alles. Jetzt bin ich in dieser neuen Stellung gegenüber Gott und damit hat es sich schon. Und wir merken an diesem Beispiel mit dem Adoptivkind, dass es jetzt eigentlich ja der Anfang einer Berufung ist. Der Anfang eines neuen Lebens in einer neuen Familie. Der Anfang eines Lebens in einer neuen Stellung. Der Anfang eines Lebens in neuen Besitzverhältnissen. Der Anfang eines Lebens mit einem neuen Namen. Es ist eigentlich nur der Start. Das bedeutet, die Berufung unseres Lebens, und darum geht dieser Text ja weiter, endet nicht hier. Endet nicht damit, dass Paulus sagt, das ist toll, ihr seid Kinder Gottes geworden, sondern er sagt, und da liegt euer Fundament. Auf diesem Fundament nur kann ich das sagen, wie ein Leben mit Christus aussieht und wie man es führen kann. Hier ist der Startpunkt. Jetzt kann es losgehen, sozusagen die ersten Schritte im neuen Leben. Und dann in Vers 23 erklärt Paulus, was unser Anteil an diesem Geschehen ist. Und man könnte eigentlich sagen, unser Anteil an diesem Geschehen, dass wir Kinder Gottes sind, ist denkbar gering. Paulus beschreibt das damit, wenn ihr nur bleibt im Glauben, gegründet und fest und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums. Das heißt, wenn wir es mit zwei Begriffen beschreiben wollen, dann heißt das annehmen und festhalten, was sich auf dieses neue Leben in Christus bezieht. Im Bild dieses Adoptivkindes gesprochen, würde es heißen, dass ein Kind sagt, ja, ich nehme das ernst, dass diese Eltern mich aufnehmen wollen. Ich sage dazu auch ja, ich möchte das auch. Und zum Zweiten, dass ich sage, ja, das ist jetzt meine neue Stellung, das ist meine neue Identität. Darin lebe ich jetzt. Annehmen und festhalten. Das heißt, es ist erstmal eine wunderbare Wahrheit, dass wir zu unserem Heil in Christus nichts erarbeiten können. Es ist wirklich ein Geschenk, es ist eine Berufung, es ist ein Schatz fürs Leben. Aber vergesst nicht, sagt Paulus, auch das edelste Geschenk kann euch durch die Finger gleiten. Das kann euch abhanden kommen oder ihr könnt es nicht nutzen. Und darum heißt es hier und auch beispielsweise in Texten der Offenbarung besonders, halte das fest, was du geschenkt bekommen hast. Halte das fest und nutze es. Wir haben im Dezember, hat einer unserer Söhne ein Geschenk bekommen und er kriegte das zum Geburtstag im Dezember, nicht von uns, sondern von Freunden von uns. Und das war so eine Art Teleskop oder so, mit dem man Sterne beobachten kann. Und wir klappten diesen Koffer auf und dachten, oh Mann, ist das kompliziert, das aufzubauen. Dann haben wir den Kasten mal wieder zugemacht und dann blieb das Ding stehen. Jetzt waren wir etwa einen Monat später bei unseren Freunden zu Gast und dann meinten sie, und, na, wie fandet ihr es? Habt ihr schon aufgebaut? Und wir sagten, ja, nee, wir haben das eigentlich, liegt das noch sozusagen in der Verpackung bei uns rum. Na gut, es sind Freunde, ja, deswegen sind sie auch jetzt noch unsere Freunde, obwohl wir das bekannt haben. Aber mal ganz ehrlich, in Bezug auf unser Leben mit Christus kann es das doch genauso gehen. Wir haben ein großartiges Geschenk bekommen und dann sagen wir, ja, das ist irgendwie wunderschön und so, ich freue mich auch drüber, aber es bleibt letztlich ungenutzt und steht so rum. Und der Unterschied, sagt Paulus, der Unterschied, ob etwas im Keller verstaubt oder weggeschmissen wird, ist so groß nicht. Wenn ich also meine Berufung nicht lebe, mein Leben mit Christus nicht lebe und es verstaubt, dann ist die Gefahr tatsächlich, dass es irgendwann mir durch die Finger gleitet. Und nun kommt er zu dem eigentlichen Thema dieses Briefes. Christus in euch, Jesus in euch, eure Berufung. Verse 24 bis 29. Nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide, und erstatte an meinem Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt, für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Ihr Diener bin ich geworden, also hier redet Paulus von sich, ihr Diener bin ich geworden, durch das Amt, das Gott mir gegeben hat, dass ich euch sein Wort reichlich predigen soll. Und jetzt sagt er, worum es ihm im Zentrum geht. Nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern, nun aber ist es offenbart seinen Heiligen. den Gott kundtun wollte, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Den verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, damit wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen oder in Christus vollkommen darstellen. Dafür mühe ich mich auch ab und ringe in der Kraft dessen, der in mir kräftig wirkt. Wie lautet also das Geheimnis, das mit dem Kommen Jesu sich erschließt? Es heißt Christus in uns. Christus in dem Menschen, der sich ihm anvertraut. Und ist die Frage, warum beschreibt Paulus das als ein Geheimnis, wenn er es direkt dahinter schreibt? Ich glaube, es bedeutet nicht, dass es niemand erfahren darf, sondern es hat damit zu tun, dass es zum einen erst in Jesus Christus sichtbar wurde, obwohl Gott diesen Gedanken sicherlich schon von Anfang an der Schöpfung hatte. Aber es zeigt auch an, hier geht es um etwas, das geht leicht über unsere Verstandesmöglichkeiten hinaus. Es ist nicht etwas, was wir sozusagen mit unserem Verstand vollständig erklären können. Ich denke, dass wir das ansatzweise erklären können, aber dass es sich sehr wohl erleben lässt, Christus in euch. Wenn man die Bibelübersetzung dazu vergleicht, dann merkt man, dass alle natürlich versuchen, das ist legitim, besonders die Übersetzungen, die sich um ein modernes Deutsch bemühen, dass sie versuchen, dieses Geheimnis näher zu beschreiben und zu erfassen, weil das ja nicht so leicht ist zu beschreiben, was bedeutet das Christus in euch. Und so schreibt eine Übersetzung beispielsweise Christus mitten unter euch und meint damit auch besonders, dass Christus jetzt unter den Nichtjuden zu finden ist, unter den ehemaligen Heiden. Und das ist wirklich etwas Wunderbares, dass Christus in seiner Gemeinde mitten darunter ist und uns begleitet. Aber ich glaube, es erschöpft sich nicht, was hier gemeint ist. Oder eine andere Übersetzung, die Volksbibel, schreibt, ihr habt eine Hoffnung, die euch sagt, für Gott ist nichts unmöglich. Das ist auch etwas Wunderbares und auch richtig. Und es ist ein Grund zum Feiern, dass Gott nichts unmöglich ist. Und ich glaube, dass das wirklich auch in diesen Zeilen steckt. Aber ich glaube, das, was Paulus hier meint, geht noch darüber hinaus. Und das steckt in diesem Wort in Christus. Denn das taucht im Kolosserbrief oft auf. Das heißt, hier ist eine wirkliche Betonung drauf gesetzt. Und darum wird das zwei Verse, was das meint, in Christus, das wird zwei Verse später dann nochmal versucht, sozusagen etwas näher zu beschreiben. Dann sagt Paulus, wir bemühen uns darum, dass ein jeder Mensch, der mit Christus lebt, dass er in Christus vollkommen dargestellt wird. Können Sie sagen, ja, das erleuchtet mir die Sache jetzt auch nicht. Paulus sagt, mein Ziel ist, dass jeder in der Gemeinde vor Gott vollkommen wird, wie es aus der Verbindung mit Jesus Christus entspringt. Ja, oder man könnte sagen, ich möchte, dass jeder in der Gemeinde in Christus vollkommen wird. Also nicht der Mensch wird vollkommen, sondern Christus gewinnt in ihm Gestalt und Christus ist vollkommen. Das ist hier gemeint. Ich verstehe es also so, Jesus Christus zieht im Leben eines Menschen ein, eines Menschen, der sagt, ja, Jesus, du darfst in meinem Herzen wohnen. Und damit ist etwas Vollkommenes in unser Leben eingezogen, in unser Herz eingezogen. Und unsere Aufgabe ist es, dass Christus wirklich zum Zug kommt in unserem Leben. Dass der Vollkommene, der in uns wohnt, in uns Gestalt gewinnt und dass er sozusagen sichtbar wird. Das bedeutet, mit anderen Worten der Bibel gesagt, dass der alte Mensch, also das, was uns natürlicherweise nahe liegt, dass das nach und nach sozusagen ausgezogen wird und dabei Christus, der Vollkommene, der in uns wohnt, sichtbarer und sichtbarer wird. Christus kommt zum Vorschein. Also in je mehr Entscheidungen deines Lebens Christus das Sagen hat, desto mehr wird die Vollkommenheit von Christus sichtbar. Nicht unsere Vollkommenheit, die ist hier nicht gemeint, sondern die von Christus und an der haben wir Anteil. Wem ist das möglich, dieses Geheimnis zu erhalten? Das sagt Paulus hier. Es ist eigentlich nur eine kurze Antwort darauf, jedem, der an Christus glaubt. Das wird hier direkt anfangs gesagt. Das Geheimnis, das offenbart worden ist, seinen Heiligen, das ist also ein Begriff der Bibel für Christen. Also für Menschen, die das erlebt haben, was wir vorhin gesehen haben, die nämlich Christus angenommen haben und in dem Moment auf diesem Fundament stehen, Jesus Christus, und damit vor Gott heilig und vollkommen sind. Und nun geht es darum, wie sieht das praktisch aus? Also was ist sozusagen unser Anteil daran? Wenn ich sage, dass die Vollkommenheit von Jesus Christus sichtbar werden darf in unserem Leben und wir den alten Menschen ausziehen und die Vollkommenheit von Jesus Christus bei uns sichtbar wird. Was ist unser Job daran? Paulus beschreibt das indirekt, indem er am Schluss dieses Kapitels in Vers 29 sagt, darum mühe ich mich auch ab und ringe in der Kraft dessen, der in mir wirkt. Der in mir kräftig wirkt, sagt er sogar. Das heißt, ich glaube, dass Christus in mir Gestalt gewinnt, Christus in mir, dass das bedeutet, Christus in mir zu bejahen, dass es bedeutet, Christus in mir zu glauben und Christus in mir den Vorrang zu geben. Und ich will das an ein paar Beispielen deutlich machen. Wie sieht das praktisch aus? Also beispielsweise, wenn ich meine Bequemlichkeit überwinden will, wenn ich gegen schlechte Gedanken ankommen will oder wenn ich mich Anforderungen des Alltags stellen muss, die mir eigentlich zu viel sind. Ich glaube, wenn wir mal mit den Anforderungen des Alltags, die mir zu viel sind, anfangen, dann heißt das, ich bejahe, dass Christus in mir wohnt und dass Christus genügend Kraft hat für mein Leben. Und dann sage ich, bitte, Jesus, wirke du durch mich. Du sollst meine Kraft sein in diesem Moment, in dieser Herausforderung. Ich weiß jetzt nicht weiter, aber du weißt weiter, du weißt Bescheid. Bitte geh du mir voran. Und da kann es durchaus sein, wenn wir sozusagen Christus den Vortritt lassen und sagen, also ich merke, hier ist mein Latein am Ende. Ich brauche dich und ich möchte, dass du jetzt durch mich wirkst, dass deine Kraft in mir zum Vorschein kommt, dann kann es auch durchaus mal sein, dass Christus in uns sagt, ja, warum machst du das hier eigentlich? Ist das, was du dir an Projekt vorgenommen hast, ist das wirklich etwas, was ich mir von dir wünsche? Ist das dir so wichtig? Machst du das, weil du Angst vor anderen Menschen hast? Oder machst du es wirklich, weil du dazu berufen bist, weil das ist, was ich von dir möchte? Im Blick auf Bequemlichkeiten, wie überwinde ich Bequemlichkeiten? Da ist das ganz ähnlich. Ich sage, Jesus, ich komme jetzt irgendwie nicht in die Gänge. Ich fühle mich kraftlos, ich fühle mich leer, aber ich weiß, dass du in mir lebst. Ich weiß, dass deine Kraft in mir lebt. Bitte hilf mir jetzt, den Fernseher auszumachen. Mach du ihn am besten gleich aus. Und im Blick auf schlechte Gedanken, dass ich sage, Jesus, jetzt nisten sich bei mir wieder schlechte Gedanken ein, die mir nicht gefallen und die dir auch nicht gefallen, aber ich komme irgendwie nicht dagegen an. Gedanken des Neides vielleicht oder des Richtens oder welche auch immer. Ich komme nicht dagegen an, aber Jesus, du kommst dagegen an. Und ich bitte dich, dass du da einen Stopp setzt und dass du sagst, hier geht's jetzt nicht weiter. Bestimme du meine Gedanken. Erlöse mich von dem Bösen. Wäre das also als Bitte des Vaterunsers gesprochen. Das sind einige Beispiele dafür. Ich hoffe, dass Sie während dieser Predigt Freude bekommen haben, daran diesen Text nochmal nachzulesen in Kolosser 1. Amen.